Es ist die Folge 24. Ah, Bumuckl und die Gummiente oder Bumuckl und die Plastikente im TV. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, dass der Dieter als Kind so ein grün-oranges Gummikanu gehabt hat. Das hat ein bisschen ausgeschaut wie ein Twini. Und jetzt möchte ich von ihm wissen, ob er eigentlich auch ein Gummitier gehabt hat damals. Hallo, Dieter. Hast du das gehabt?
Grüß dich gut, Oli. Grüß euch gut, liebe Leute da draußen. Grüß euch gut bei Pumuckls Sturschädel. Ja, Oli, du überrascht mich immer wieder mit deinen Einmoderationen. Ich möchte dir die Frage beantworten. Ich habe nie ein Schwimmtier gehabt, aber mein grün-oranges Gummikanu, das so ausgeschaut hat wie ein Twini, immer wenn mich das abgeworfen hat, wenn es umgefallen ist, dann habe ich mich so geärgert, dass ich fast schon eine Gabel und ein Messer holen wollte, um ihm zu zeigen, womit Gummikanus gegessen werden, wenn sie schlimm sind.
Ja, selbstverständlich werden auch Gummikanus mit Gabel und Messer gegessen.
Selbstverständlich.
Ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, mich hat dein Gummikanu extrem schwer fasziniert damals. Also du warst deiner Zeit massiv voraus, ja, mit deinem doch um einiges älteren Bruder. Und für mich war das unerreichbar, so jemals so ein Kanu zu besitzen und eigentlich in Wahrheit war es auch unerreichbar, so ein Gummikrokodil oder irgend sowas. Also ich hätte immer ganz gern so ein Krokodil gehabt. Früher sind es halt da, wenn man in Kroatien oder so auf den Promenaden herumgegangen ist, waren es eh schon da, die Krokodile.
Ja.
Und ich wollte eigentlich sehr, sehr gern eins, aber ich habe irgendwie nicht mehr Frauen traut. Es war so unwahrscheinlich, dass ich es kriege, dass ich jemals eins besitzen könnte, dass ich mir nicht mehr Fragen habe traut, glaube ich.
Aber ein bisschen später, so in die Mitte der 80er Jahre, da waren die noch nicht so vorhanden, diese Schwimmtiere. Und Ole, ich glaube, ich lüfte jetzt das Geheimnis, weil es war ja, am Anfang war es ein Gummikanu, aber dann war der obere Teil vom Kanu, der war kaputt. Den haben wir dann auch nicht mehr geflickt, sondern wir haben dann mit einem Stanley-Messer den unteren Teil, den Boden vom Kanu, ausgeschnitten. Und dann war es ja nicht mehr das Kanu, sondern dann, wir haben dann nur mehr Surfer zu ihm gesagt, weil es war dann wie ein Surfbrettel, aber aufblasbar. Und es hat wirklich ausgeschaut wie ein Krokodil, weil es war grün, oben grün und unten orange.
Ah, das war das Gleiche?
Das war das Gleiche, natürlich.
Das ist ja unglaublich.
Also ja, ihr meint auch.
Familie, ich sag's euch, die.
jetzt die löse so mal den Knoten in deinem Kopf.
Ja. Ja, das ist natürlich nachhaltig. Große Klasse. Ja.
Also, Ole, unsere Hörerinnen und Hörer haben es schon bemerkt. Heute geht es um Aufblasbares und um günstige Schwimmhilfen und so Sachen. Da bin ich schon sehr gespannt heute auf diese Folge, was wir da alles noch ausarbeiten werden. Ole, womit hast du dir denn heute eingestimmt auf die Folge?
Ja, ich habe jetzt mal wieder einige so lässige Lieder von The Frames gehört. Aha. Die damals schon sehr. Glenn Hansard und seine Frames.
Spüren die im Café Frame in Wien?
Ja, leider nicht.
Aber in der Nähe Wallensteinplatz, nicht?
Glenn Hansard, großer Wien-Fan. Und der Chrissy ist ein großer Wien-Fan und ein großer Glenn Hansard-Fan. Beides. Und er erzählt immer dieses Märchen, dass er den Glenn Hansard auch einmal getroffen hat. Und ob das wahr ist, vielleicht kriegen wir ihn ja doch irgendwann einmal in Sturschädel. dann kann er uns das mal erzählen.
Dann muss uns Rede und Antwort stehen. Und wehe, er lügt, weil da kommen wir mal drauf. Weil wir haben gelernt vom großen Kommissar Eder, wie man Lügen entlarvt.
Absolut.
Ja, fein, Ole. Musikalisch von der Band The Frames, mir sagen sie auch nichts, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Okay.
Obwohl sonst müssten wir mal was schicken.
Sehr gern, sehr gern. Falling Slowly zum Beispiel ist ein extrem schönes Lied, ist eine Schnulze,
aber taugt mir schon. Falling Slowly, The Frames wird heute mein Einschlaflied werden nach unserem Podcast. Wir nehmen ja wieder spät auf, gell?
Ja.
Und darum müssen wir die Energie hochhalten. Das werden wir schaffen.
Auf jeden Fall. Na, dann steigen wir gleich ein, weil ich bin ja gedanklich ja gerade noch beim Lied. Habe noch mal kontrolliert, ob es eh Falling Slowly heißt. Nicht, dass man muss ja aufpassen. Online, ja, was man voll so erzählt, gell, das geht ja nicht mehr weg. Genau. Wenn man da einen Fehler macht, das ist fatal.
Wird nachgewiesen.
Aber es stimmt.
Ja, genau. Ja, Ole, und die Energie ist immer ganz besonders hoch, wenn wir Post kriegen von unseren Hörern. Und das haben wir natürlich wieder gekriegt in Form eines YouTube-Kommentars, nämlich der Jonas, Jonas Block 4674, der hat sich das mitgenommen, Ole, unsere Fragestellung. Ja, wie war denn das mit der Größe der Ederischen Werkstatt im LP-Hörspiel, wo 2500 Markstückeln hinpasst haben nebeneinander und in der MC-Version, wo es nur mehr 1000 waren. Und der Jonas hat uns das vorgerechnet. Vielen Dank dafür. Aber, Oli, ich wäre ja nicht der Sohn eines Biologie- und auch Mathematiklehrers, wenn ich nicht das geprüft hätte. Und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Erstens inhaltlich, er rechnet die zweite Rechnung, glaube ich, mit einem 5D-Mark-Stück, das 29 mm breit ist. Aber das stimmt nicht, weil der Eder sagt, er hat 5 einzelne Markstückerl. Und die sind natürlich nur 23,5 mm breit.
Ja. Ja. Wahnsinn, da setzt euch mal zusammen, du, der Jonas, und dann tüftelst du mal.
Dann genau tüftelt man, genau. Aber er sagt, dass tatsächlich er auf 29 Meter kommt, nämlich Länge. Wenn man die alle sozusagen der Reihe nach aneinandergereiht aufstellt, weil er rechnet 29 mm mal 1000. Und jetzt haben wir aber ich gedacht, Ole, weil ich mir es immer so vorgestellt, der Eder stellt ja nebeneinander, was der so als Fläche auf. Und dann habe ich mir jetzt wiederum ausgerechnet, und das kann man im Kopf kurz überschlagen, oder Ole, schau am besten jetzt einmal auf den Boden, stell dir mal so einen Quadratmeter vor und jetzt überleg dir mal, wenn du da Münzen hindurst. Also wenn jetzt eine Münzen 2 cm, sagen wir mal, im Durchmesser hat, dann gehen ja schon 50 Münzen nebeneinander bei einem Meter hin. Und auf die andere Seite nur mal 50 und dann hättest du schon 50 mal 50, dann hättest du schon 2500 Münzen. Das heißt, 1000 Münzen, das war ja nicht einmal ein halber Quadratmeter.
Ja, ich würde ganz gern Bierdosen, ehrlich gesagt, nehmen und
ja, ich glaube
Raum auch damit aus. Auslegen. Das wäre mir wesentlich lieber.
Also vor dem Hintergrund, entschuldige Oli, aber ich wollte nur noch sagen, ich glaube, der Jonas hat recht, sie haben da eher so gemeint, in einer Reihe auflegen, weil sonst wären 1000 Münzen, es wäre nichts. Es wäre der schlimmste Knast.
Das ist ja das, das lernt man ja die Schüler, dass da für einige Gänge Zentimeter in einen Quadratmeter.
Ja, voll.
Genau. Naja, passt. Und ich habe mir das jetzt nochmal überlegt und nachdem eine Bierdosen ja eigentlich eben meistens weniger kostet als 1 Euro, zumindest im Angebot, dann nehme ich doch die Euros. Aber es sind Mark, gell?
Es sind Mark, keine Euro.
Okay. Naja. Na gut, genug Mathematik um die Uhrzeit, Dieter. Wir gehen einen Schritt weiter und wir schauen uns ein Lieblingszitat an, oder?
Ja, gern. Wer fängt an?
Ja, gern du.
Jawohl.
Soll ich es wieder einspülen? Hast du es wieder geschickt, gell?
Ich habe das geschickt, genau.
Na, pass auf, dann kommt es jetzt.
Und deswegen störst du mich bei der Arbeit.
Ja, 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 wenn du mir versprichst, dass du es kaufst, dann darfst du ja auch gleich wieder weiterarbeiten.
Ach, das ist nett von dir, aha.
Ja, weil es ist nämlich gar nicht teuer.
So.
Es ist sogar äußerst preiswert.
Sind wir schon fertig, Oli?
Jawohl.
Ah, das ist nett von dir,
das hast du gemeint, oder? Ja, das ist nett von dir, genau. Und zwar, also ich habe ein Zitat vom Eder genommen, weil beim Pumuckl habe ich mich echt nicht entscheiden können. Der hat sehr viele gute Lines und da werde ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich werde den Clarin halt noch sehr oft oben loben. Aber
oben was und mir, unten.
Und unten. Aber was mir beim Eder so gut gefällt, ist, dass der in dieser Folge sehr oft so suffisant ist, so: Ach so, dann darf ich weiterarbeiten. Das ist nett von dir. Und ich werde das später auch nochmal sagen, bei einer gewissen Szene mit dem Bierglas und so. Und er hat da einen sehr guten Humor, der Eder.
Das stimmt. Und zwar Jeder Eder. Und da kommen wir dann darauf zu sprechen, wie viele Eders das es da gibt. Achtung, mein Zitat der Woche.
Also gut, schalt mir noch einmal ab. Gibt's jetzt nicht gleich eine Ruhe zum Kuckuck?
Nicht zornig werden! Zornig werden ist ganz schlecht für den Wunsch von dem lieben Pumuckl.
So, Liebesein.
Das taugt mir sehr. Zornig werden ist ganz schlecht für den Wunsch vom Pumuckl. Das ist so philosophisch. Unglaublich, was der Pumuckl da eigentlich für Weitsicht hat.
Ja. Ja, Logo. Wenn man seinen Geschäftspartner zornig macht, dann wird es schwierig mit den Kohlen.
Genau.
Ja, so voll. Aus. Ja, cool. Ja, der Pumuckl ist schlau. Bauernschlau, möchte man behaupten. Ja, voll. Ja, cool. Ein Eder-Zitat, ein Pumuckl-Zitat. Ole, dann kann ich ja sofort zum Plot übergehen.
Ja, ich bitte recht schön drum.
Jawohl. Ja, heute in der Folge Pumuckl und die Gummiente oder auch die Plastikente, wie es später heißt, da entdeckt der Pumuckl im Geschäft eine Schwimmente und er ist Feuer und Flamme für dieses Spielzeug. Weil es ist das Beste auf der Welt, man muss es haben und außerdem hat er ja schon die ganze Woche Geburtstag. Und er schafft es, den Eder zu überreden, und die Ente wird gekauft. Und der Schreiner stellt eine Wanne auf mit Wasser, in der der Pumuckl mit der Ente spielen soll. Aber die aufgeblasene Ente, die rutscht dem Pumuckl aber immer weg, sodass er nur aufsitzen kann, wenn der Eder die Ente festhält. Und das funktioniert eine Zeit lang auch ganz gut, aber dann, wo der Pumuckl alleine spielt, da schafft er es nicht, ohne Eders Hilfe mit dieser ungehorsamen Ente, wie er glaubt, da schafft es nicht, sie zu bändigen. Und deshalb rächt sie der Kobold, indem er die Ente mit der Gabel piekst. Und das führt natürlich zu einem Loch, die Ente verliert Luft und der Pumuckl realisiert es so langsam, dass irgendwas nicht stimmt mit der Ente. Als dann, Oli, wie könnte es anders sein, zwei Buben in die Werkstatt kommen. Und ich denke mir immer, der Eder, dass der nie zusperrt, wenn er weggeht.
Er war ja nur kurz weg.
Ja, und die entdecken die Ente und sie stellen natürlich sofort fest, ja, die ist kaputt, aber man kann es mit Wasser füllen und so einen Springbrunnen draus machen. Und der Pumuckl ist da drüber so verärgert, dass er in der Werkstatt alles Mögliche anstellt und zu guter Letzt auch ein Bierglas kaputt schlägt. Und die erschreckten Kinder, die verschwinden erst einmal und beschließen, später wieder zu kommen. So, als ob nichts gewesen war. Und der Pumuckl, der ist jetzt verzweifelt über die kaputte Ente. Und als der Eder zurückkommt, da tischt er dem Schreiner eine Geschichte auf. Ja, die Buben hätten die Ente kaputt gemacht. Und das macht den Schreinermeister gleich zornig, ja, er will die Buben zur Rechenschaft ziehen und jetzt sind wir gespannt, Oli, ob der Eder den Buben einen Landler verpasst und ob der Eder vielleicht doch noch hinter die Wahrheit kommt und ob er sie vielleicht sogar die Lippen an einem Bierglas zerreißt. Das, liebe Leute da draußen, das hören wir uns jetzt gleich an in unserer Analyse.
Ja, das wird wahnsinnig spannend.
Das wird echt spannend. Also, sollten so spannend gewesen, ein Cliffhanger.
Ja, absolut.
Blutige Lippen, das ist irre.
Ja. Mord und Totschlag, genau. Das mag er normal, Leute, jeder.
Aber ja, und der Landler.
Ja. So, Dieter, das Cover. Es gibt natürlich ein neues Cover, weil es ist eine neue Hülle und eine neue Folge, und zwar die A. Und es ist wieder wunderschön illustriert, das LP-Cover. Mit der roten Ente und dem Pumuckl, der Gaudi hat, mit blauem Hintergrund diesmal. Die zweite Folge heißt Der Blutfleck auf dem Stuhl. Und wer das Cover von der MC-Kassette aus unseren Kindheitstagen vor Augen hat, da findet ihr den Pumuckl mit einem Blutfleck unter einem Stuhl, überraschenderweise. Und die neue CD oder neue Kassette, die hat den Pumuckl ebenfalls auf einer Gummiente, auch auf einer roten. Und das ist eigentlich auch sehr lieb diesmal. Gefällt mir ganz gut.
Genau, eigentlich alle Covers ganz gut gelungen, wobei das auf dem MC-Hörspiel fast ein bisschen düster ausschaut, gell? So irgendwie so dunkler Hintergrund, ja, ist das in jeder seine Werkstatt wahrscheinlich, ja. Aber Oli, ich werde sehr sentimental, wenn ich das MC-Cover mir anschaue, weil das war eine Kassette, die ich natürlich gehabt habe und die habe ich echt sehr oft gehört auch.
Die ist natürlich ein Klassiker, ja. Das stimmt schon.
Meine Heimatfolge, Gustl Beierhammer MC Gummiente.
Auf jeden Fall. Ja, apropos Gustl Beierhammer, jetzt müssen wir natürlich auch mal auf die Rollenbesetzung zu sprechen kommen. Das ist ja unglaublich. Da gibt es ja also so lange Listen an verschiedensten Interpretationen von der Folge, hat es überhaupt noch nie gegeben. Denn, liebe Leute, jetzt haltet euch fest, 1964 ist rausgekommen, die Radiofolge mitten Franz Fröhlich. 1971 ist rausgekommen, die Radiofolge mitten Bongratz. Und dann 1964, gell? Den lassen wir mal aus.
Buch gibt's war 1964. Parallel immer, gell?
Ja. Könnte man eher mal ein bisschen drauf eingehen. Ne? Ja. Ich meine, es ist halt immer sehr viel an Vorbereitung. Gerade das mal, wenn es so viele Versionen gibt, das dauert dann schon ein paar Stunden.
Da machen wir mal eine Special-Folge. Nicht
unbedingt den Pizza noch haben.
Ja, vor allem aber haben wir auch nicht viele Folgen gefunden. Aber
irgendwann genauer beschäftigen. Ja. Ja. Hm. Und die LP-Version ist von 75, natürlich auch mit dem Alfred Pankratz. Glaube ich, oder? Die habe ich das mal nicht gehört. Oder ist mit dem Bayerhammer schon?
Nein, hast du gehört? Nein, ich habe es mir diesmal auch nicht angehört. Aber würd mich jetzt wundern.
Und die neues Hörspiel 1984, Bayerhammer, und Fernsehfolge 1989, die drittletzte Folge, glaube ich, ist es von der Staffel 2 und dementsprechend auch überhaupt die drittletzte Folge und auch sehr, sehr sehenswert.
Genau. Und alte Bekannte, gell, wieder dabei. Also die zwei Kinder sind natürlich wieder die Julia Fischer und der Flori Halm. Sowohl im LP wie im neuen MC-Hörspiel. Und Oli, in der Fernsehfolge hat man auch ein Stell-Dich-Ein mit in Deutschland bekannten Schauspielern. Die Annie Singel natürlich wieder als Frau Eichinger, die vorkommt. Und Verkäuferin im Spielwarenladen. Wie könnte es anders sein? Die Helga Feddersen. Und wer ist diesmal der Kunde, Ole, der reinkommt, vorm Eder?
Ja, diesmal kommt der Karl Dall als Vater, als Alter einer. Und ja, diese Szene, wenn die euch noch nicht bekannt ist, bitte unbedingt anschauen. Überhaupt die ganze Folge. Sehr, sehr klamaukig, finde ich. Völlig crazy. Also da, ich habe die ja diesmal außen vor gelassen bei meinen Einspieler, weil da hätte ich die ganze Folge einspielen müssen, weil es wirklich, also vom Spaßfaktor her ist die Folge eindeutig die man sich gönnen muss. Und ja, also mir kommt vor, es ist halt auch, je später die Folgen, desto mehr Klamauk halt auch vom König.
Desto mehr geht es echt so ein bisschen in die Richtung schon Non-Stop-Nonsense, die Halle fahren, so Sketches, gell? Weil das hätte echt ein Sketch sein können, die Szene mit Karl Dall und mit der Helga Feddersen im Spielwarengeschäft. Und mit Eder dann ja auch, weißt, das sind überall so, es ist so ein kurzer Aufbau und dann eine Pointe. Wirklich sehr gut, aber es ist tatsächlich, es ist ganz was anderes als wie im Hörspiel.
Ja, genau, es ist dieser klassische Wortglauberei-Humor, diese Wortwitze, die halt einfach auch damals sehr in waren und die auch in den ganzen Programmen von diesen damaligen Komikern auf der Tagesordnung waren, wie der Karl Dall oder der Didi oder der Mikey. Und das, weiß nicht, wer von euch vielleicht Kottern ermittelt kennt, da passiert das ja auch zum Beispiel sehr extrem, dass man einfach ständig solche solche Gags macht, die vierte Wand oder die fünfte Wand durchbricht, die vierte, denke ich mal, ist es, gell? Du hast du da letztens mich aufbladelt, wie ich das bei die rechte und die linke Hand des Podcasts falsch gesagt habe?
Da bin ich aufbladelt, aber nicht live im Podcast, sondern erst hinterher. Ja, na, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Es ist halt sehr skurril, teilweise skurril anmutender Humor und halt einfach wirklich so Klamauk, wirklich Slapstick-mäßig fast schon. Also wie die Helga Feddersen da auf dem Hüpfball auf und ab hupft, da kommst du schon vor wie in einen Slapstick.
Genau.
Aber sehenswert. Oli, du hast das aber schon gesagt, wir haben uns aufs neue Hörspiel, auf die MC-Folge konzentriert und da hast du auch die Einspieler, sagst du, gell?
Genau, bevor wir uns hauptsächlich aufs neue Hörspiel konzentrieren, müssen wir natürlich auch noch kurz über die Franz Fröhlich-Version reden. Die gibt es auf sehr, sehr guter Qualität oder in sehr guter Qualität auf YouTube, so wollte ich sagen. Und ich habe jetzt einfach ein paar Eindrücke für euch. Der Clarin zum Beispiel am Anfang sehr jung mit der Stimme.
Der Eder erzählt.
Du, hallo, hallo, hör mal auf, ich muss dir was sagen, hör doch mal auf, ich hab was gesehen,
du. Jetzt hör dir doch nicht so auf, was ist denn los?
Also, wenn ich doch was gesehen habe, also etwas, ja, etwas so Schönes, ja, wirklich so schön, dass man es unbedingt kauft. Ja.
Also das ist schon sehr interessant, wie wenig Pumuklik er da eigentlich einsteigt. Er wird es zwar im Laufe der Folge dann, aber offenbar hat er erst ein bisschen einfinden müssen.
Maole, vielen Dank für diesen Einspieler. Ich habe mir es ja nicht angehört, aber mir hat das jetzt so taugt, weil für mich ist ja ein ikonischer Beginn, dass der Eder mit seiner Säge sägt und der Pumukl so gegen die Säge anschreit. Und das ist natürlich im LP- und MC-Hörspiel dann schon eine Kreissäge. Aber da sagelt der Franz Fröhlich noch mit der Handsäge, da hört man so hindruckt, es ist ja super. Es ist fantastisch, richtig cool.
Das ist echt super. Das taugt mir, dass du das jetzt so Aussage gehört hast.
Ja, klar.
Na gut, dann habe ich nur Fröhlich ist gerührt. Das haben wir dann mit dem Bayerhammer auch noch mal kurz.
Eben heute noch mehr.
Das ist ein Pumuckl, ihr seht, du kannst euch kein Schmarren.
Das ist kein Schmarren, sondern ein schönes Gedicht. Und wenn es dich nicht rührt, mich rührt es ungeheuer.
Mich rührt es ja auch, nicht wahr? Ja, so. Nach dem Mittagessen wollen wir heute mal schauen, was so ein Viech kostet.
Ja?
Und jetzt will ich nichts mehr hören. Verstanden?
Ja, ich hab's verstanden. Jawohl, ich hab's verstanden.
Und dann wird wieder gesägt, Dieter. Ja, das ist nämlich tatsächlich anders auch angelegt. Gell? Also er kann es sogar noch ein bisschen emotionaler und gerührter abliefern als die anderen beiden, finde ich persönlich.
Mhm.
Und dann habe ich nur einen kurzen Einspieler von den Buben, weil die sind extrem bayerischer. Das ist auch sehr witzig.
Gar nicht mehr so. Da wäre gleich wieder jemand gekommen, sonst wäre die Werkstatt hier abgespürt. Warten wir halt ein bisschen.
Du Thomas, schau, da steht ein Waschschüssel mit einer Schwimmhinten.
Da hat jemand gespielt damit. Ringsherum ist ja noch alles nass.
Vielleicht hat da jeder einen Besuch von einem kleinen Kind. Komm, bloß mal die Enten auf.
Ja, also das ist auch ein bisschen was anderes als
sehr,
die zwei Kleinen.
Sehr urig einfach nur, ja. Die ersten Folgen mit Franz Fröhlich. Ja, fantastische Qualität, Oli. Muss ich mir tatsächlich noch anhören.
Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, einmal in die Fröhlich-Folge auf YouTube hineinzuhören, liebe Leute.
Genau. Wie findet man die? Einfach Pumuckl und die Gummiente und Franz Fröhlich eingeben, oder?
Genau, und dann sieht man gleich Franz Fröhlich als Gesicht, der den Hintergrund schmückt.
Sehr gut.
Ja, ich habe jetzt wieder ein paar Szenen, Dieter, für die. 7 an der Zahl mit jeweils einem kurzen Einspieler und da möchte ich die ganz gern dann mit dir drüber diskutieren. Und ich hoffe, dass du diese Szene dann auch wieder betitelt hast. Extra. Die erste Szene ist vom Einstieg in die MC-Folge: Pumuckl entdeckt die Gummiente auf einem sehr ausgedehnten Spaziergang und erzählt es dem Eder. Und als Soundbeispiel, als quasi Anstoß zur Diskussion, habe ich eben den gerührten Eder, wir haben da jetzt eh schon ein bisschen in die Szene eingekocht, und den gerührten den gerührten Bayerhammer horchen wir uns jetzt auch noch kurz an, bevor wir dann drüber über diese Szene diskutieren.
Red doch keinen solchen Schmarrn.
Das ist kein Schmarrn, sondern ein schönes Gedicht. Und wenn es dich nicht rührt, mich rührt es ungeheuer.
Ja, mich rührt's ja auch. Also nach dem Mittagessen wollen wir heute halt mal schauen, was so ein Viech kostet. Ja. Und jetzt will ich nichts mehr hören, verstanden?
Ja, ja. Und die Kreise geht los. Ja, also der macht das eigentlich ein bisschen sarkastisch, im Gegensatz zum Fröhlich, den es, glaube ich, wirklich rührt.
Hm. Der Bayerhammer hat wahrscheinlich schon mehr erlebt mit seinem Pumuckl. Gibt es mehr Folgen.
Wahrscheinlich. Ja, wie findest du diesen großartigen Dialog am Anfang?
Also der Einstieg in die Folge, fantastisch, ja. Also es ist, muss man sagen, ein uns bereits bekannter Aufhänger, gell? Der Pumuckl hat wünscht sich etwas sehnsüchtig und muss ihn Eder nur dazu bringen, und dann spannt sich die Geschichte weiter, dass es halt dass halt nur irgendwas passiert mit dem, was der Pumuckl bekommt. Also das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Zuletzt eigentlich bei den Knackfrösche vor 2 Folgen. Da war es ziemlich gleich, ja, gleicher Aufhänger, ein gleicher Höhepunkt und die gleiche Moral. Der Pumuckl, der sich rauslügen will und sie immer mehr reinlügt sozusagen. Mhm. Aber ich muss sagen, in der Folge funktioniert das wahnsinnig gut, ja. Und der Anfang-Dialog, der macht einfach schon so viel aus, weil da bringen der Eder und der Clarin schon alles ein. Und der Clarin ist ja wirklich in der Folge in Höchstform. Es ist eine unglaubliche Performance, schon im ersten Dialog. Er startet mit himmelhoch begeistert, ja, wo er gegen die Kreissäge anschreit und sagt, hey, du musst mir jetzt zuhören, es ist so geil. Und dann ist er von einer Sekunde auf die andere gekränkt, ja. Vor allem wieder jeder so sagt, nee, du bist ja gar nicht mein Sohn, ja. Und dann ist er wirklich so, ja, aber ich bin dein Kobold und so. Und bis tief traurig fällt er runter, ja, mausetot fühlt er sich vor lauter Traurigkeit. Und dann, wie der Eder eben gerührt ist und einlenkt, dann beginnt wieder die Säge zu kreischen. Ja, der Eder wartet gar nicht auf eine Antwort vom Pumuckl, sondern die Säge kreischt und der Pumuckl kreischt auch vor lauter Freude. Und das ist einfach so irre, was der Clarin da alles schon in diesen einen Dialog einbringt. Also Hut ab, wirklich.
Genau, also es sind diese wunderbaren Dialoge, die wirklich jetzt schon öfters mal waren am Anfang, die wir einfach so lieben. Das ist macht einfach schon mal sehr, sehr viel aus, warum man Pumuckl so gern mag. Und der Pumuckl, also ich habe mir nur dazu aufgeschrieben, ja, der Kapitalismus geht weiter. Also es hört nicht mehr auf, gell? Also da ist die Alice Kaut mit ihrer Schablone momentan auf dem Zug unterwegs. Und das mit den Knackfröschen ist natürlich schon sehr, sehr ähnlich und sehr auffällig, muss ich schon sagen. Also Eder auch wieder sehr ablehnend am Anfang. Sehr lustig in der TV-Serie, wie es wieder mit dem Schnitt arbeiten. Der Eder sagt, nein, basta, haut auf den Tisch. Und die nächste Szene geht er schon eine ins Spielzeuggeschäft. In das ist recht lustig inszeniert eigentlich im TV auch. Dann taugt man auch sehr gleich der Anfang im TV zum Beispiel, wie die Frau Eichinger da kommt, das haben wir im Hörspiel auch nicht, und halt wieder mit ihrem Sternzeichen zeigen, wo dumm tut. Und halt sagt wieder mal typisch Wassermann. Und das sagt nämlich am Schluss der Pumuckl auch wieder zum Eder. Typisch Wassermann.
Da gibt es einfach mehr Running Gags, gell, in der TV-Serie. Voll. Da haben sie echt so in alten Wimmer und in Wassermann, und ja, das machen sie gut.
Oder sie sagt auch, ja, und beim nächsten Mal müssen sie mir dann helfen, Vorhänge runterzunehmen, gell? Und ja, schon wieder, der Eder. Und sie, ja, ich glaube, da sagt sie typisch, was du meinst, oder typisch Mann.
Das war ja vor einem Jahr.
Das war vor einem Jahr. Ja, sehr, sehr, sehr lustig, ja.
Und ja, sehr gut.
Ja, der Pumuckl hat sein Repertoire irgendwie an Argumenten auch erweitert im Hörspiel jetzt auch wieder, weil er redet jetzt auch davon, dass es nicht sehr teuer ist. Ja? Also er argumentiert jetzt schon mit dem Preis.
Das ja, wie bei den Knackfrösche. Ja, die kosten nicht nur ein paar Pfennig. Und also das drum schon ein bisschen das Schema, aber trotzdem der Dialog funktioniert für mich nur viel besser, weil einfach der Hans Klarin von gefühlsmäßig alles durchlebt, ja, innerhalb von 2 Minuten. Und er haut dann auch noch so Sprüche aus, wie was der Eder sagt, wie er dann eingelenkt hat, ja, das wird pfundig. Und der Pumuckl sagt, ja, ja, das wird mehr als pfundig, das wird ja gleich direkt kilogrammig. Und dann macht er echt so einen übertriebenen Klamauklacher. Sehr, sehr gut. Wirklich. Ja.
Ja, genau, und eins der aller schlagendsten Argumente ist ja noch, dass er sagt, er hat Geburtstag. Und zwar nicht nur einen Geburtstag, sondern eine ganze Geburtswoche.
Ja, er kann sich ja aussuchen, weißt du? Der jeder kennt nicht die Gepflogenheiten von den Kobolde und wahrscheinlich auch nicht den Geburtsvorgang. Weiß er ja nicht. Wie lange der dauert.
Der Kobolde, ja. Das ist sehr geil. Dass das eine ganze Woche dauert, meinst du? Das ist
ja.
Interessante These, ja.
Da das war uns arg.
Bitte mal, wie ihr euch den Geburtsvorgang bei Kobolden vorstürzt. Da würde mich sehr interessieren.
Naja.
Und er beobachtet halt auch so cool das, was der Vater, in dem Fall dann im TV, der Karl Dall halt macht und der halt seinem Sohn die Ente kauft, wo die Federsen nur zu ihm sagt, wie sie würde das Alter vom Sohn, sagt zu ihm, Alter, und er sagt, ja klar, wenn ich sein Alter. Das ist schon alles sehr witzig. Und der Eder sagt dann, ja, du bist ja gerade mein Sohn. Und im TV sagt dann auch der Pumuckl, ja, vielleicht sind wir miteinander verlobt.
Also, weil er das auch gehört hat, gell?
Ja. Ja. Und da gibt es ja diese sehr klamaukige Szene auch noch mit, wo sich der Karl Daller als Indianer verkleidet, weil er ja am Anfang noch gar nicht die Gummiente will, sondern er probiert halt mehrere Dinge aus. Und unter anderem ein Indianerkostüm. Und auf das nimmt der Pumuckl im TV dann auch immer Bezug. Der Sohn vom Indianer hat die Ente bekommen und so. Das ist alles total irre. Also bitte schaut euch das an.
Na, gute Szene. Der Karl Dahl sagt, mein Sohn ist eigentlich kein Mützentyp. Eher so ein Sportler. Ja, super. Na gut. Fantastischer Beginn im TV wie im Hörspiel. Sehr schöner Anfang und macht extreme Lust auf mehr, hätte ich gesagt.
Genau.
Wie geht's denn weiter, Uli?
Wie geht's weiter? Also hast du jetzt wieder den Segmenten deinen eigenen deine Schlagzeile? Diesmal nicht, okay.
No.
Also der Pumuckl hat sich durchgesetzt. Der Eder hat das gekauft, die Gummiente. Im TV natürlich eine gelbe, darf man auch nicht vergessen, gell?
Mhm.
Und die beiden probieren es aus. Und der Eder lässt sich darauf ein und ist wieder im Hobby-Mode und ist schon wieder mit Eifer und bei der Sache. Und zwar Vollgas. Und da haben wir mal eine.
Ich komm schon noch rauf auf dich. Wart nur.
Oh. Ist das komisch?
Das ist überhaupt nicht komisch. Das ist ganz frech von dieser Ente.
Ja, komm her. Ich halt's fest. Und jetzt setz dich da drauf. So siehst du's. So geht es. Ja.
So geht's nicht.
Und so weiter. Also, Eder im sehr ungestressten Freizeitmode taugt man sehr und ist immer wirklich das volle Gegenteil eigentlich, weil er will sich eigentlich auf nichts einlassen und wenn er es dann tut, dann ist er ein ganz anderer Mensch.
Du meinst, wenn er nicht arbeitet oder wie?
Ja, oder wenn er sich dann auch darauf einlässt, weil er wollte ja eigentlich die Gummiente nicht haben, er ist ja so eingenaht und dann
überredet
der Pumuckl, dann lässt er sich darauf ein und dann taugt es ihm aber immer vor. Es ist ja egal, ob das jetzt ein Segelbrotfort ist oder Knackfrösche oder Knackfrösche vielleicht nicht unbedingt, aber die Gummiente und so weiter.
Aber dann ist er immer dabei, das stimmt schon. Ja, der Eder ist halt ein bisschen ein Sturschädel, weißt du? Der hat am Anfang seine fixe Meinung und da tut er sich schwer, einfach von der wegzukommen. Aber ja, Eder ist ganz wunderbar dargestellt, ja. Was der so wie ein liebevoller Vater, der mit seinem Burm spielt und fantastisch und immer schön, wenn man in Gustl Bayerhammer so herzhaft lachen hört. Also auch wieder super Szene. Aber es geht halt nicht ewig gut, gell? Weil der Eder muss weg, der Kunde kommt. Und was ich da schon mal gut finde, ist ja eh super, dass der Pumuckl allein überhaupt weiterspielen will. Weil, und dass er es zumindest versucht. Weil man kennt das ja alle, gell? Wenn man irgendwas gemeinsam spielt mit seinem Kind, man sagt dann, du magst jetzt allein weiterspielen, dann, wenn man dann weggeht, funktioniert das oft nicht so gut.
Das stimmt allerdings. Ja. Oder auch Brüder oder Geschwister untereinander, wenn einer aufhört. Du, Dieter, ich hör auf, zum Beispiel, wenn einer sagt.
Dann wenn es einer sagt.
Dann ist es oft nicht so leicht zum Akzeptieren.
Dann ist es oft nicht so leicht zum Akzeptieren. Aber der Pumuckl akzeptiert es und er will alleine mit der Ente weiterspielen. Und auch da ist der Pumuckl sehr lieb. Ja. Er redet mit der Ente, er vermenschlicht sie quasi so und erklärt ihr so, was jetzt passieren wird. Und das finde ich total super. Also total liebe Szene. Aber dann, ja, dann rutscht er halt ab. Oder beziehungsweise die Ente kippt um. Und dann haben wir einen Salat. Gell?
Naja, genau. Und da kommen wir nachher in der nächsten Szene dann drauf zu sprechen. Ich möchte noch ein paar Vergleiche aus dem TV adduzieren. Sehr interessant auch, dass das ein bisschen anders einrutscht in diese Szene. Und zwar geht der.
Aber warte mal, Olli. Ja? Vorher nur eine Frage an dich. Im Hörspiel ist da aufgefallen, dass die Ente die ganze Zeit quietscht?
Im Hörspiel quietscht es? Ja, ist eine Quietsche-Ente.
Ja, aber da frage ich mich, weil das ist ja aufblasbare Ente. Und eine aufblasbare Ente, die quietscht. Also man kennt ja diese Plastikenten, gell? Die haben halt dann so, wenn man es zusammendruckt, geht die Luft bei so einer Pfeife außer. Aber die Plastikente, die kann ich kein so ein Quietscheteil haben.
Du willst denen in den Mund legen, dass sie da einfach Quietscheente ins Mikrofon gehalten haben.
Ich unterstelle Effekthascherei. Aber es funktioniert sehr gut natürlich.
Ja, nein, ist mir gar nicht auffallen, muss ich gestehen. Ja. Aber du bist ja wirklich sensationell, auf was du immer alles im Detail dann hinhörst. Auch witzig irgendwie, gell? Weil oft haben wir bei den Masters-Besprechungen, also falls jemand von euch noch nicht weiß, wir haben ja alle Masters of the Universe-Hörspiele besprochen und reviewed. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht da. Und da hat's oft, sind wir oft drauf gekommen, dass ich so aufs Detail höre. Und beim Pumuckl machst das du mehr. Das ist
da ganz, mehr.
Ganz witzig. Ja.
Naja, da bin ich voll drin. Ich habe es deswegen erwähnt, weil deshalb auch die Szene voll gut funktioniert, weil der Pumuckl redet permanent mit der Ente und die Ente antwortet immer mit so Quietscher.
Naja. Das stimmt, ja. Na, ist echt schlau umgesetzt eigentlich. Ja. Und offenbar so schlau, dass die meisten wahrscheinlich außer dir gar nicht einmal bemerken oder sie Gedanken drüber machen. Na gut, also im TV ist es so, dass der Eder dann mit dem Pumuckl ins Geschäft geht und auch mit dem Pumuckl wieder heimgeht, aber er geht halt heim und der Pumuckl würde es überhaupt nicht akzeptieren, weil er sagt, er will unbedingt zu einem Bach oder zu einem See. Und dann ist auch wieder der gleiche Gag wieder. Also jeder sagt, na, wir gehen heim. Nächste Szene am Bach.
Naja, an der Isar wahrscheinlich.
An der Isar, ja genau. Ja. Also es ist, beziehungsweise der Pumuckl, glaube ich, sagt, er will zu einem See oder zu einem Teich, aber sie sind doch an einem Bach.
Naja.
Also das ist auch ganz witzig. Und im TV heißt die Gummiente Ursula. Das ist das einzige Medium, wo es einen Namen hat. Und die Buben, also da kommen noch andere Buben noch vor, der Pumuckl treibt da mit der Ursula gleich mal ab und das ist recht gefährlich, deswegen und Buben kommen da daher und die fahren einfach über irgend so ein Auto drüber.
Es ist wieder einfach komplette Komödie da, alle Szenen.
Sehr klamaukig, ja.
Na voll.
Und der, was man auch noch erwähnen muss, ist dann, also dann dadurch, dass das so gefährlich war, gehen sie dann heim und dann gibt es diese Schnatter-Szenen, die da, kannst du dir an den erinnern, wo jeder schnattert. Halt schmeckt es mir, halt schmeckt es mir nicht, halt schmeckt es mir, halt schmeckt es mir nicht.
Ja, was aber ist das denn ist das? Na, Ole, das ist tatsächlich, das sind alte Schauspieltechniken. wenn du auf der Bühne im Theater ein Volksgemurmel darstellen wolltest, dann haben wir einfach alle Rhabarber gesagt. Immer hintereinander, Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Und das hat sich dann fürs Theaterpublikum einfach extrem gut durcheinander Geplaudere angehört. Und da jeder macht das halt auch so mit Schnattern. Ja? Heute schmeckt es mir, heute schmeckt es mir nicht, heute schmeckt es mir, heute schmeckt es mir nicht, heute schmeckt es mir, heute schmeckt es mir nicht.
Das ist halt dann, hast du das recherchiert oder
was? Nein, das ist so.
Ja, cool.
Naja, voll.
Ich verstehe. Die haben alle Rhabarber gesagt, wenn sie durcheinander geredet haben.
Ja. Weil sehr cool. Es sollen ja alle, also es soll ja immer gleich klingen, gell? So gleich im Hintergrund. Und also das habe ich mal irgendwo gehört, irgendwer hat mir das erzählt, nicht recherchiert. Und das vom Eder, das klingt ja wirklich ein bisschen so wie Geschnatter. Das ist vielleicht ein alter bayerischer Spruch.
Na cool. Ja, und der Pumuckl, der adaptiert ist dann auch gleich. Heute schwimmen wir nicht. Und von Schwimmer kommt dann der Eder auf Wimmer. Und das ist cool eigentlich, weil das ist im Hörspiel überhaupt kein Thema. Aber Schwimmer, Wimmer, der Wimmer. Und im Hörspiel ist sie einfach nur der Kunde. Der da Kunde, ist natürlich wieder der alte Wimmer. Und deswegen muss der Eder leider weg. Und dass den Pumuckl nicht so schlauerweise weiter planschen.
Und der Pumuckl, Ole, auch im TV, gell, da baut er auch schon voll die Beziehung zur Ente auf. Er nennt es Ursula, er sagt, naja, die hat hübsche Augen und so. Und er ist halt Feuer und Flamme für die Ente. Mhm. Also das haben sie auch überall durchgezogen. Und das macht halt dann auch, das macht eigentlich die Szene, die jetzt darauf folgt, nur viel, wie soll ich sagen, emotionaler und irgendwie auch wichtiger. Weil der Pumuckl hat halt extrem hohe Erwartungen. Ja? Er will jetzt den größten Spaß haben mit der Ente und dann passiert das aber nicht. Und dann wird er einfach so zornig, dass er ihr im Hörspiel zumindest, dass ihr zuerst einmal androht, dass sie mit Messer und Gabel gegessen wird. Gell?
Mhm. Und warte mal, den größten Spaß habe ich übrigens auch gehabt, wie ich den Pumuckl seinen Hintern gesehen habe. Das ist so lieb in Szene gesetzt gewesen, ja. Wie er noch mit der Ente noch gut war. Aber
ja, voll.
Dann kippt's, ja. Jetzt wird gekämpft mit der Ente.
Ja, genau. Also zuerst wird einmal angedroht, gell? Mhm. Aber die Ente, sie taucht natürlich nicht, ja. Aber der Pumuckl, der versteht das nicht, ja. Der vermenschlicht das Tier und dass die Ente jetzt nur den Gesetzen von Physik und Mechanik gehorcht, das ist ihm egal. Er sagt, du Ente, tauch oder sonst wirst du gepiekst mit der Gabel. Und dann macht er das natürlich auch.
Genau, das macht er und das nehmen wir jetzt wieder als Einspieler. Und
ich sag dir was, wenn du nicht tauchst, dann wirst du gebraten. Jawohl, ungehorsame Enten werden meistens gebraten und dann werden sie aufgegessen. Mit Messer und Gabel sogar werden sie aufgegessen. Also wenn du nicht sogleich...
Genau, mit Messer und Gabel sogar.
Ja, super. Also gefällt mir auch total gut die Szene und es baut sich, weißt du, man riecht es schon, ja, da liegt was in der Luft und man kann es natürlich schon erahnen, was passieren wird.
Mhm. Da möchte ich auch nochmal auf die liebevolle Inszenierung in der TV-Version hinweisen, weil der Pumuckl holt die Gabel von oben runter und er macht ja immer dieses kleine Fenster auf, wenn er raufgeht in die Wohnung. Mhm. Dieses kleine Schiebefenster noch, schiebt er nach oben und wie er wieder zurückkommt, schiebt er das Fenster nach oben und kickt die Gabel mit dem Fuß so leicht durch das Fenster durch. Das ist so geil gemacht und das gefällt mir wahnsinnig gut.
Okay.
Und mir taugt es einfach, wenn die einfach mit dieser gezeichneten Figur sie so unglaublich viel Gedanken gemacht haben, wie sie einfach Dinge in Szene setzen können. Also Riesenkompliment an dieses Team, das einfach.
Naja, an so Bela irgendwie, oder? Der Trickfilm-Animator war.
Ja, oder genau, der Rothaarige, der was da manchmal vorkommt, gell?
Der Ungar.
Genau.
Ja gut, Ole, ja, wie geht's weiter? Die Buben kommen.
Die Buben kommen, ja. Der Fritz und der Thomas kommen und jetzt muss ich natürlich mal fragen, wer zum Geier ist Thomas? Ist der schon mal vorgekommen?
Der Thomas ist noch nie vorgekommen und vor allem, warum kämen der Fritz und der Thomas, wenn man sofort hört, das sind der Fritz und die Caroline. Also, und dann nur dazu, halt in vertauschten Rollen. Weil der Flori Halm, der jetzt immer der Fritz war, ist diesmal der Thomas und die Julia Fischer ist der Fritz. Na, Ole, ich hab eine Theorie dazu. Mhm. Und ich glaube, also wenn man, es gibt ja viele Folgen, gell? Und in den zwei Radiofolgen, da waren es zwei Burm. Also da waren es der Fritz und der Thomas. Das ist wahrscheinlich schon so, obwohl es keine Buchgeschichte gibt, aber das ist halt in die Skripts schon so drin gestanden.
Klar.
Und ich glaube ja, dass man früher, dass einfach immer nur die Burm schlimm waren. Dass man den Mädchen, die waren immer brav und die waren auch nie in der Werkstatt gegangen oder so. Ich glaube, da hat man früher einfach klischeehaft agiert.
Ja, aber sie haben in die Werkstatt gehen müssen, die da.
Weil ja, was abholen. Ja, aber da so eine Szene wollte man einem Mädchen wahrscheinlich nicht zumuten. Mhm. Außer, Ole, das habe ich mir nämlich auch, weil ich habe mir dann zurückerinnert an die Folge Jetzt erst recht, weil da ist ja die Julia Fischer, ist da schon die Caroline und die ist ja mitunter eine der untriebigsten, die allerschlimmste ist die eigentlich. Was die sagt, ja, und dann hol ich mir extra nur mit Blechbüchsen, hol ich mir Dreck und so weiter. Und da muss ich sagen, da gefällt mir das sehr gut, ja. Gleichberechtigung, ja, für Buben und Mädels, alle dürfen schlimm sein im Hörspiel.
Genau. Das passt. Mhm. Naja, gut. Also es ist auf jeden Fall der Thomas in dem Fall. Und ja, du hast es eh schon gesagt. Also sie machen einen Springbrunnen aus der Ente, aus der kaputten Ente. Und Pumuckl regt sie auf, schmeißt ein Bierglas runter. Und im TV ist es übrigens eine Kaffeetasse oder Kaffeekanne. Mhm. Also sie reden auf jeden Fall von einer Tasse, aber ich glaube, es ist eine Kanne.
Und nein, es ist schon die Tasse, die liegt nur auf der Kanne so drauf. Die zerbrochene Tassen liegt nur so drauf, ja, weil mir jetzt auch gewundert.
Okay. Ja, und die Buben bedienen sich eines uralten Tricks, und zwar abhauen und so tun, wie wenn sie da gewesen wären.
Ja.
Extrem guter Trick.
Und dann zumindest im TV komplett durchnässt wieder reinkommen und so da, wie wenn nichts gewesen war. Das ist ja echt, also liebe Leute, wenn ihr euch die TV-Folge anschaut, da werdet ihr euch auch denken, naja, besonders unauffällig kommt da nicht einer, der Fritz oder der Thomas, komplett durchnässt. Aber er hat sich noch gekämmt, hast du das gesehen?
Ja, total. Schaut aus wie der Falco.
Voll gut.
So, Dieter, jetzt Segment Nummer 4, die Lüge. Ja?
Aufbauen. Aber, warte, Ole. Ja.
Zwei. Ja, bitte.
Eins ist nämlich nur bei dieser Szene nur passiert, was jetzt für später, für die Lüge auch noch wichtig wird. Mhm. Weil erst dadurch, dass die Buben so gesagt haben, ah ja, da kannst du langblasen, weil die Enten ist ja kaputt, kriegt der Pumuckl erst mit, was er angestellt hat. Gell, das war ihm bisher gar nicht bewusst. Der hat sich nur gedacht, ja, er lernt der Ente jetzt Manieren und so weiter, aber er checkt erst jetzt, dass er es kaputt gemacht hat.
Das stimmt, er redet ja auch noch mit dir, du kannst ruhig da jetzt die dünn machen und so.
Genau,
und,
ja. Genau, ja.
Ja, aber ein bisschen ist eh noch, weil es ist eine Dreikammern-Ente.
Ja, im TV, im Hörspiel ist es das, glaube ich, nicht. Na, aber weil er sagt es ja nachher auch, wie er dann wieder alleine ist, er ist ja dann entsetzt und tief traurig über seine Tat, ja. Und er entschuldigt sich ja bei der Ente. Er sagt, ich wollte dich gar nicht kaputt machen. Ich wollte nur pieksen. Und wenn ich die Menschen piekse, dann sagen sie nur au und gehen nicht kaputt. Also da tut mir wirklich leid, der Pumuckl. In der Szene.
Ja, zu Recht. Und jetzt kriegt er auch noch einen auf den Deckel. Ja. Und ja. Jetzt spült es ein und machen wir mal ein Bierchen dazu auf, weil es ist Feierabend.
Buben waren da und die haben gesagt... Das
zwei Buben?
Ja, zwei Buben. Der Fritz und der Thomas. Und die wollten einen Stuhl abholen.
Ja, und die haben die Ente kaputt gemacht.
Nein! Das heißt... Ich weiß es nicht. Die haben die Ente gesehen und haben gesagt, dass man da Wasser reintun muss und dass das Wasser dann oben bei dem Loch rauskommen muss als Springbrunnen.
Und haben sie einfach ein Loch in die Ente gemacht. Ja, das ist ja unglaublich, was so Fratzen alles einfällt. Ja, da muss ich gleich...
Ja, und dein Bierglas, das haben sie auch runtergeworfen.
Wichtiger Punkt in der Folge.
Nicht auf, hat der Thomas gesagt. Das hat er gesagt. Sonst merkt man, dass jemand da war. Leg die Ente schnell ins Wasser. Wir rennen davon. Und lauter solche Sachen, also, hat der Thomas gesagt.
Das ist ja fast kriminell.
Auf das habe ich so gewartet, weil das ist natürlich extrem witzig, dass ja. Der Eder das kriminell findet.
Ja. Ja, der Eder, was der so schändliche Taten und wenn man sie dann nur davon stiehlt, das vertragt er nicht.
Das vertragt er nicht. Ja, so ist es. Soll ich das mit dem Landl auch noch gleich einspielen, weil der passt ja eigentlich gleich dazu. Und dann reden wir drüber, oder?
Ja.
Dann mache ich das jetzt auch noch. Den Landl habe ich auch in der Fröhlich-Version. Aber das ist jetzt die
Bayern. Hast du Thomas gesagt? Das ist ja fast kriminell. Du, denen erzähle ich was, wenn die wiederkommen. So eine Frechheit und einfach davonrennen. Also, ja. Na, wart's nur, ihr Pürscher.
Ja, das ist eine kriminelle Frechheit.
Ja.
Meine schöne
Ente. Naja, also die Ente kann man flicken. Das Bierglas ist auch nicht wertvoll. Aber was anstellen und dann einfach davonlaufen, das geht zu weit. Dafür kriegen sie ein Landler, das sag ich dir.
Jawohl,
viel. Da ist der Landler vom Bayerhammer.
Dafür kriegen sie ein Landler, ja. Fürs jetzt, Anstellen und davonrennen.
Jetzt kommt der Landler vom Fröhlich, ja.
Kaputt gemacht haben.
Das ist ja allerhand.
Ja.
Denen erzähle ich was, wenn sie wiederkommen. So eine Frechheit und einfach der Vorredner. Das gefällt mir.
Meine schöne Ente.
Naja, also die Enten, die kommen ja wieder flicken.
Nein.
Das Bierglas ist auch nicht wertvoll. Aber was anstehen und nachher einfach davonlaufen, das ist mir zuwider. Dafür kriegen sie einen Landler.
Jawohl, ein Landler.
Ja.
Du, was ist das?
Handwerker, Schalkoch.
Ja.
Oder Handwerker-Dialekt. Super, oder?
Toll.
Ja, Dieter, was ist denn jetzt ein Landler? Hast du das vielleicht herausgefunden?
Ja, hättest weiterlaufen lassen, weil hättest du Fröhlich nur erklärt? Hast du jetzt absichtlich unterbrochen?
Erklär das nur, nein, kann ich weiterlaufen
lassen. Nein.
Das ist eigentlich ein Landler.
Was ein Landler ist? Das wirst du gleich sehen.
Mehr sagt er nicht.
Ja,
was ist ein Landler?
Ich will
nichts auch sehen.
Ich hab recherchiert, Oli.
Bitte.
Und zwar, der Duden ist da nicht ausschlagekräftig, weil der Duden sagt, es ist ein langsamer Volkstanz im Dreivierteltakt.
Okay.
Ja, das meint weder der Fröhlich noch der Gustl Bayerhammer, glaube ich, meinen das. Aber das Bayerische Wörterbuch, ja, www.bayerisches-wörterbuch.de, das sagt, ja, Bedeutung 1, der langsame Volkstanz, aber Bedeutung 2, Anpfiff, Anschiss, Rüge, Rüffel oder Standpauke. Mit dem Beispiel, heil habe ich einen sauberen Landler vom Chef gekriegt.
Mir dachte das Wort Rüffel, das ist ja auch schon wieder sehr gut.
Ja, voll. Ja, also er wird es ordentlich zur Rechenschaft ziehen, die Pur. Ich glaube, das machen da. Ja, voll.
Ja, super, danke Dieter. Das ist natürlich ein Mehrwert sondergleichen. Vielleicht nehme ich das mal als Wort der Woche bei dem wunderbaren Podcast, wo ich zentrale Figur bin, die rechte und die linke Hand des Podcasts, wo wir wahnsinnig viele tolle Folgen aktuell haben. Über Zurück in die Zukunft, über Adriano Celentano, über Michael Knight Rider.
Ja.
Ich bin nämlich auf einer Streak, müsst ihr wissen.
Du bist
aber wenn Sie das genauer wissen wollt.
Jetzt kommen alle deine Helden.
Dann müsst ihr müsst mal reinhorchen. In dieses Jahr hau ich alle aus. Genau.
Die Ole und die Lüge vom Pumuckl. Also, was nämlich das Geniale ist an der Szene? Der Pumuckl, ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt, aber es gibt so Szenen, wo man einfach im Hörspiel, ja, den Charakter beim Denken so zuhören kann. Und das ist beim Pumuckl auch so. Er kommt gerade emotional aus der Szene, dass er gerade realisiert hat, dass die Ente kaputt ist. Er fängt an zu beschreiben und am Anfang lügt er ja noch gar nicht. Gell? Er lügt eigentlich über die Ente gar nichts, ja? Weil der Eder legt ihm ja dann alles in den Mund. Und er sagt, ja, die Buben, die wollten Wasser reinfüllen, Springbrunnen machen. Und der Eder sagt dann, was,
wenn die Buben waren da und haben Wasser in die Ursula.
Ja. Und der Eder schlussfolgert dann, was? Und deswegen haben sie ein Loch reingemacht und das ist fantastisch. Also wie gesagt, der Hans Klarin, genial in der Folge. Weil er redet dann so mit, so ja. Also man kann ihm wirklich zuhören, wie er es überreißt. Hey, jetzt kann ich ja die Buben die Schuld geben. Und dann, Oli, meiner Meinung nach, macht dann der Pumuckl seinen großen Fehler, weil Er fängt nämlich dann zum Lügen an, wo er sagt, und das Bierglas, das haben die Buben auch hinuntergeschmissen.
Ja, aber das stimmt natürlich. Ja. Er fühlt sich sehr sicher. Genau. Dann relativ schnell mal im TV ist das auch schön dargestellt, wie er so da steht mit den Händen in der Hosentasche, so ganz selbstsicher dann, relativ schnell. Das ist nämlich sehr, sehr cool. Und genau, und er übertreibt es. Ja.
Er übertreibt es, ja. Und der Eder ist halt wieder wunderbar, weil der Eder... Das Schlimme an der Tat ist halt nicht der Schaden, ja, weil Ente kann man flicken, Bierglas ist nicht viel wert. Aber die Unehrlichkeit, ja, wie wir gehört haben, das kehrt sich einfach nicht. Da sage ich nur, da ist ja wieder der Law and Eder. Er ist halt da echt, er ist da einfach, er ist der Anstand sehr wichtig. Ja.
Ganz genau, Lord Eder, und wobei ich mir gedacht habe, jetzt reden wir immer davon, dass natürlich der Gustl Beyerhammer den Kommissar im Tatort gespielt hat, ja, und dass das dann natürlich einmal herrlich passt, aber was ist eigentlich dann mit dem Fröhlich und mit Pankratz? Die haben nicht den Kommissar gespielt, Sano war sehr gute Kommissare, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da sagst du nichts drauf. Hein? Da trinkst du gerade dein Glas.
Da sage ich jetzt nichts drauf, weil ich habe beide ja nicht gehört. Aber naja. Ich glaube schon.
Naja, aber prinzipiell. Es ist ja nicht nur bei der Folge so, sondern bei vielen so. Anderen auch.
Und ja.
Halt, schon den Pankratz auch als sehr guten Detektiv und Kommissar ausgemacht haben.
Ja, aber es liegt schon in Gustl Beyerhammer am besten. Das stimmt. Definitiv, weil er halt einfach auch die meiste Autorität ausstrahlt.
Also, so. Ja, Dieter, und außer, apropos Kommissar, ja, da gibt es jetzt die nächste Szene und die ist sehr, sehr schön.
Hat es mir gegeben?
Mhm. Ja, das ist mir aber eigentlich nicht recht.
Sie hat es aber gern hergegeben, meine Mutter, weil da oben schon ein bisschen was weggeschlagen ist. Und da mag mein Vater sowieso nicht mehr draus trinken.
Aha, ja, dann ist es ja gut. Ja, ich reiß mir gerne den Mund ein bisschen, weißt
du? Ist das.
Das ist jetzt die Szene, wo der Eder dann durch seine große Kommissararbeit, die in dem Fall nicht recht lang dauert, ist ein Klacks für den Eder, ist der Fall, muss man ganz ehrlich sagen.
Und dann der Eder glaubt dann relativ schnell den Buben, gell? Also vor dieser Szene, die du jetzt eingespielt hast, da kämen sie wieder in die Werkstatt, der Eder spricht es drauf an und er kommt dann aber relativ schnell drauf, dass die Buben die Wahrheit sagen und er sieht halt dann auch die Spuren von den anderen Zinken und er findet halt einfach auch die Gabel, ja, aus seiner eigenen Wohnung. Ja, die werden nicht die Buben geholt haben. Das wird schon der Pumuckl gewesen sein. Genau, das war nicht so schwer für einen Eder. Genau. Aber Oli, die Szene, die du eingespielt hast, die finde ich sehr schön, weil das finde ich so gut, weißt, weil die Buben sind um Wiedergutmachung bemüht. Oder der Thomas an der Stelle. Und auch das stimmt in Eder wieder sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr milde. Und ich glaube, das trägt halt auch dazu bei, dass er dann überhaupt keinen Zweifel mehr hat an die Buben. Gell?
Ganz genau. Also es ist ein leichter Fall, muss man wirklich sagen, in dem Fall. Und auch nachdem die Buben dann weg sind und der Pumuckl sie versteckt und dann nur weitere Lügen sucht und seine Ohren werden immer größer und röter. Mhm. Also das, ja. Und dann kommt natürlich, dann kommt eine entscheidende Situation und zwar in dem Fall scheidet sich das Hörspiel vom TV, ja, weil im Hörspiel heißt es dann, alles was böse ist, muss man bestrafen, ja, das sagt ja der Pumuckl selbst und bannt damit die Buben und das wird ihm dann zum Verhängnis und im TV, da regt sich der Eder eigentlich nur kurz auf, schmeißt dann selber das Wasserschaffel um und dann mahnt der Pumuckl eben nur so viel Unordnung hat er in seinem ganzen Koboldsleben noch nie hinbekommen, wie der Eder jetzt selbst, indem er das Schaffel umgeschmissen hat. Typisch Wassermann, da ist es eben. Und beide lachen, weil der Pumuckl dieses typisch Wassermann vom Anfang sozusagen verwendet und damit nimmt er quasi der ganzen Situation dann einfach die Schärfe und Ende.
Comic Aus. Relief, ja, in der TV-Folge. Es passiert zum Schluss nur eine komische Szene und somit ist der ganze Ärger weg und beide lachen. Ja, das ist, Ole, das ist im Hörspiel natürlich anders. weil da gibt es schon eine Bestrafung und es kommt, die gute alte Schublade kommt wieder zum Einsatz, ja? Mhm. Wie bei den Knackfröschen, auch da wieder Parallele, ja? Und Schublade immer schön, waren halt auch nicht mehr ein ganz zeitgemäßes Erziehungskonzept, aber auch da muss ich sagen, also bei den Knackfröschen, da war sie wirklich fast schon ein Folter, was der so isolationshaft für einen Pumuckl, der weiß gar nicht, ob der Eder noch da ist. Hallo, Eder, bitte komm, ich will dir was sagen. Und da ist es aber ganz anders, Oli, weil der Eder, der kennt ja seinen Pumuckl und der weiß, der Pumuckl, der ist jetzt gerade wütend, der muss einmal seine Wut ventilieren, ja, der muss einmal alles rausschreien können und das macht er in der Schublade. Ja, weil da ist ja wirklich auch noch voll frech, der Pumuckl. Und dann, wie das einmal heraus ist, dann lenkt der Pumuckl eh schon wieder ein und ist wieder versöhnlich und so weiter. Und dann lässt ihn der Eder auch gleich wieder raus. Also das macht, wie gesagt, ich lobe halt den Hans Klarin sehr, weil diese Szene in der Schublade, wirklich super. Also es ist einfach so cool, wie in so kurzen Dialogen, was da alles drinsteckt. Und machen es ganz, ganz großartig. Ja. Der Hans Klarin und der Gustl Beyerhammer. Ja.
Ganz genau. Witzig auch, weil du gerade eben die Schublade nochmal so erwähnt hast, der Bugel sagte du was, das ist mein letzter Einspieler.
Weil ich dich jetzt da in die Schublade setze und dich so lange einsperre, bis du einsiehst,
in die Schublade wirst du mich nicht tun. In Schubladen sieht man nie etwas ein. In Schubladen sieht man nicht mal etwas aus.
Ja, in Schubladen sieht man nämlich nie etwas ein. Das wäre für mich eigentlich auch eine Zitatfolge gewesen.
Naja, ja. Naja, klar. Kann man nicht viel sehen in so einer dunklen Schublade. Ja, der rechte Punkel.
Genau. Na gut, ja, die Frage, die mir hier am Schluss noch natürlich stelle, ist, was sollte der Pumuckl eigentlich nie mehr machen? Weil das, glaube ich, kommt er da auf den Punkt, der Eder? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Na, ja. Also die Folge ist extrem schnell aus, weil der Pumuckl kommt außer und dann sagt er, ja, ich weiß, ich tue es nie mehr. Und der Eder sagt, dann ist gut. Bumm, aus. Es ist vollkommen arg. Also das ist echt, ist mir so auch nicht gewohnt. Kennt man eher nur bei den Masters, so ein komplett überhastetes
Witzig, Ende. Dass du das sagst, weil genau das habe ich mir auch gedacht. Das war das Ende, hat vom H.G. Francis geschrieben, wenn vom Masters-Schreiberling.
Aber weißt du, warum sie es gemacht haben? Weil die Moral kennen wir eh schon von den Knackfröschen.
Ja,
also,
das stimmt.
Braucht man nicht mehr wiederholen.
Ja, und das ist auch mein Fazit, Dieter. Mein Fazit ist, kurz und knackig, Knackfrösche Teil 2, aber das ist nichts Schlechtes. Das habe ich mal als Fazit hingeschrieben.
Ja, voll. Ja, voll. Na, Tatsache, also ist ja auch so, ja. Die Geschichte hat viel Parallelen, aber gleichzeitig, also zu den Knackfröschen, aber die Geschichte, Oli, die ist so gut erzählt, ja. Die Handlung ist einfach so super, die baut sich so super auf, auch wenn es teilweise natürlich vorhersehbar ist, ja, vor allem für erwachsene Hörer. Aber die Geschichte ist so großartig erzählt, alle die Emotionen und die Gefühle, die werden so perfekt transportiert, ja, und es gibt extrem viel Feinheiten in den Dialogen. Du hast das vorher eingespült, geht es mit dem Bierglas und so, wie der Eder dann wieder so humorvoll ist, nimmt, ja, jetzt reißen wir gerne im Mund ein bisschen und so. Also es wird immer, weißt du, immer wenn sich was emotional aufschaukelt, gibt es ja dann gleich wieder so eine Abschwächung. Mhm. Und auch der Pumuckl, der handelt nie mit böser Absicht, gell? Irgendwie das passieren stimmt. Ihm seine bösen Taten so irgendwie, weil er will halt zuerst nur der Ente die Gabel nur zeigen und er ist sich der Konsequenzen nicht bewusst. Er will halt zuerst nicht lügen, ja? Er kommt halt dann drauf, ah ja, eigentlich könnte die Schuld auf die Buben schieben und so. Und der Pumuckl ist da, wie soll ich sagen, er wird auch sehr, sehr unschuldig dargestellt. Ja? Und das macht es einfach auch nochmal für mich als Pumuckl-Fan viel verträglicher als wie bei den Knackfröschen, wo er halt mit vollster Intention dahin lügt.
Das stimmt.
Genau. Ja, und Hans Klarin, einer seiner besten Performances, Wie auch schon bei der letzten Folge, Oli, wo also Pumuckl wird reich, auch da ist er extrem gut gewesen und das schließt die Folge jetzt nahtlos an. Und ja.
Na gut, er hat es ja vorher schon dreimal gespielt, also von daher hat er natürlich sehr auf Nuancen achten können.
Ja, und Oli, mein Fazit in einem Satz ist, super Folge ohne Sturschädel, weil alle sind oder werden einsichtig und ich sehe eine 9 von 10 als Bewertung.
Okay. Ja, Dieter, ich sehe eine 9 von 10 als Bewertung und das liegt genau an dem, was du gesagt hast, ja, dass die Folge einfach ein bisschen mehr noch hat als die Knackfrösche. Dass es natürlich ist ein Klassiker aus meiner Sicht, aber es ist einfach auch die Tatsache, dass sie als TV-Folge vorhanden ist, die dem Ganzen schon noch sehr viele lustige Facetten hinzufügt und als Fröhlich-Folge da ist. Das macht sie einfach zu einer ganz, ganz, ganz speziell besonderen Folge, ja, weil es einfach nur so wenig Folgen mit dem Fröhlich nur gibt. Und die ist halt auch nur in der Qualität auch noch da. Also, und er ist einfach auch nur so, es ist einfach voll schön, diesem alten Fröhlich zuzuhören. Das ist einfach ein Riesengenuss. Und allein deswegen ist diese Folge sehr, sehr speziell. Da haben wir uns darauf gefreut, dass wir es besprechen dürfen. Das haben wir jetzt gemacht und es hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Und Ole, Deckel drauf auf die Folge. Mhm. Freut mich, dass wir uns da einig sind in der Bewertung. Und ich glaube, wir können nur unseren lieben Hörerinnen und Hörern sagen, wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann schreibt uns doch eure Gedanken in die Kommentare. Ja. Freuen uns natürlich auch, wenn sie uns liked oder uns bewertet.
Und besucht daheim.
Genau. Genau. Also, wir freuen uns immer über Interaktion. Und Ole, bevor wir uns ganz artig verabschieden, habe ich noch eine Frage an dich. Bist du bereit?
Ja.
Und zwar, Ole, die Frage ist natürlich im Kontext des neuen Hörspiels MC. Weil der Pumuckl erschrickt ja die Kinder, indem er Bretter umschmeißt. Gell? Mhm. Aber der Pumuckl ist schlau, weil er macht nicht gleich weiter und haut weiter Sachen ab, sondern er wartet einmal, bis die Kinder die Bretter alle ganz ordentlich wieder aufheben. Und vielleicht ist dir das aufgefallen, die Kinder schnaufen und stöhnen und arbeiten ziemlich heftig dabei in dieser Szene. Und sie zählen die Bretter, die sie aufheben, laut mit. Und jetzt ist die Frage, Olli. Wie viele Bretter hat der Pumuckl umgeschmissen? Antwort A, 3 Bretter. Antwort B, 5. Antwort C, 6 Bretter. Oder Antwort D, keine Ahnung, frag mich was Leichteres.
Oder Antwort, was kommt noch? D, A, B, C, D, E. du nimmst eine andere Frage, und zwar, welche 3 Zäulen verwendet der Pumuckl, wie er mit dem Eder vom Spielzeuggeschäft zurückgeht und sich voll aufregt, dass er nicht zum Bach darf.
Ja.
Und er sagt, ich zähle bis 3. Also 12, 4, 7.
Ja.
Taugt mir voll.
Ja, 12 und 7 habe ich sogar noch in Erinnerung. Ja. Ja, das war eine gute Frage gewesen.
Das war gut gewesen.
Aber Oli, wie viele Bretter hat der Pumuckl umgeschmissen? 5 Bretter. Also Antwort B, 5 Bretter.
Mhm.
Okay. Ja, Ole, da muss ich mit dem Sigi Schwarz antworten, weil die richtige Antwort ist weder A noch B noch C, sondern eigentlich D, keine Ahnung, weil wir wissen nicht, wie viele Bretter der Pumuckl umgeschmissen hat. Wir wissen ja nur, wie viele Bretter die Buben aufgehoben haben. Eine Trickfrage, lieber Ole.
Trickfrage.
Ist mir eingefallen, aber das macht nichts. Aufgehoben haben sie übrigens 6 Bretter und nicht 5.
Da war aber knapp dran. Ei, Jägerle, Dieter, deine Frage.
Ei, ei, ei.
Die werden einmal schwieriger für mich
ja.
Zum Verkraften.
Ja. Du wirst
aber das. Aber wir wollen das natürlich auf einer positiven Note beenden. Ja,
macht euch
keine Sorgen. Beim nächsten Mal werde ich wieder vorher angreifen, was die Frage betrifft.
Und ja, du kannst ja nicht alle Quizzes richtig haben. Das geht ja auch nicht.
Boah, das ist auch nicht möglich. Das ist unmenschlich eigentlich.
Sonst war es ja Fahrt.
Ja. Okay.
Sehr gut.
Passt. Liebe Leute, der Dieter wird sich von euch jetzt mit seinem Knädelspruch verabschieden. Und ich verabschiede mich auch. Ich möchte mich nochmal bedanken beim Justus Jonas, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Hätte ich eigentlich am Anfang noch abspielen wollen. Die werde ich hinten nachher noch eine schneiden, nachdem der Pumuckl sagt. Und möchte euch darauf hinweisen, dass ihr natürlich über Instagram oder so uns auch eine Sprachnachricht schicken könnt. Die können wir dann auch, wenn es gut ist, mal abspülen. So wie die von unserem lieben Justus. Also dann, habe die Ehre und viert euch!
Ja, liebe Leute, danke fürs Reinhören. Wir hören uns hoffentlich wieder in 14 Tagen. Da geht es dann weiter mit dem Blutfleck auf dem Stuhl. Und bis dahin, wie ihr das kennt, kommt noch die bayerische Wirtshausweisheit der Woche. Und auch diesmal ist es wieder nicht mit den Knädel schießen, zum Essen sind's da.
Ich möchte euch mal persönlich, also per Watt, eine Botschaft schicken. Wollt mich schon mal bedanken für eure Folgen. Ihr macht das wunderbar. Es ist echt ein Traum. Das ist klasse. Ihr habt einen geilen Humor. Ihr seid komplett gechillt und es macht echt riesig Spaß, eure Podcasts zu hören. Ob es jetzt der ist oder die anderen, wo er noch weitermacht oder der Olli weitermacht. Also nochmal vielen, vielen Dank. Ein riesen Fan hier in der Mitte von Deutschland und macht echt weiter so. Ihr seid echt spitze.